Ich habe herausgefunden, dass also die Kombination mit wenig Chili und bisschen Ingwer eine sehr schöne Geschmacksnuance ist. Grüner Pfeffer habe ich auch schon mal ausprobiert, aber das ist nicht so ganz mein Ding. Man muss einfach mal offen sein für was Neues und der Zunge und dem Gaumen ein anderes Geschmackserlebnis anbieten.
Der erste etwas kiebige Slogan von uns hieß, salzen Sie noch oder würzen Sie schon?
Was macht man denn mit einem Liebstöckel?
Spazieren gehen? Ich habe keinen Plan.
Bestimmt irgendwas Perverses.
Aber es ändert leider alles nichts an der Tatsache, dass die Deutschen eins der würzfaulsten Völker der Welt sind.
Gewürze dienen ja dazu, bestimmten Produkten erst überhaupt einen Geschmack zu geben. Also eine Zervelatwurst oder eine Salami ohne Gewürze ist gar nicht denkbar.
Die Kartoffeln, festkochende Kartoffeln nehmen, das Ganze leicht würzen. Bisschen Salz, bisschen Olivenöl dazu.
Diese Raubzüge, die unsere Kreuzfahrer dort im 12., 13. Jahrhundert unternommen haben, die haben die deutsche Küche zweifellos sehr bereichert.
Also Gewürze sind schon ein Zaubermittel.
Der Duft der weiten Welt. Gewürzhandel gestern und heute. Feature von Michael Marek und Sven Weniger.
Vanille. Kreuzkümmel.
Vanille.
Ingwer. Kreuzkümmel. Kurkuma.
Ingwer.
Kreuzkümmel.
Kurkuma.
Ingwer. Kardamom.
Kurkuma.
Saft.
Kardamom,
Anis,
Muskat,
Safran.
Von Anisplätzchen bis Zimtschnecken, von Aprikosen-Chutney bis Zwiebelkuchen. Was wäre all dies ohne Gewürze? Fade, langweilig, undenkbar. Auf Speisekarten in Restaurants ist von den Zutaten, die unseren Speisen erst Geschmack verleihen, so gut wie nie die Rede. Dabei wird eine Mahlzeit vor allem auch danach beurteilt, wie sie mit Gewürzen verfeinert wurde. In der Antike waren sie so wertvoll wie Gold und Edelsteine. Abenteurer wie Marco Polo und Christoph Kolumbus suchten nach ihnen auf ihren Entdeckungsreisen. Handelsrouten wurden für sie errichtet, Kriege um sie geführt. Gewürze atmen den Duft fremder Welten. In Kochbüchern und Kochtöpfen ist das Geheimnis exotischer Zutaten enthalten.
Man hat zum Beispiel bei Mumien gefunden, Wacholderbeeren, das denken wir uns doch gar nicht, dass unsere europäischen Wacholderbeeren für die alten Ägypter ein Gewürz waren. Ramses II., die Mumie hat man geröntgt und hat so und so viel Körner schwarzen Pfeffer in seiner Nase gefunden. Also muss das seinerzeit auch schon ein wertvolles, exotisches Gewürz gewesen sein.
Von selbigem Lande Calicut kommen die Gewürze, die im Westen und Osten und in Portugal gegessen werden und desgleichen in allen Ländern der Welt. Viel Ingwer und Pfeffer und Zimt. All dieser Zimt geht nach besagter Stadt Calicut und nach einer Insel, die sie Meleka nennen, von wo die Gewürznelke kommt. Hier laden die Schiffe von Mekka die Gewürze und bringen sie nach einer Stadt, die Judäa heißt. Und dort laden sie aus und zahlen dem Großsultan ihren Zoll. Und von da bringen sie die Gewürze durch das Rote Meer nach Tus. Und auch hier bezahlen sie wieder Zoll. Hier laden die Kaufleute selbige Gewürze auf Kamele und bringen sie nach Kairo in 10 Tagen. Und dort bezahlen sie wieder Zoll. Und dort laden sie die Gewürze von neuem in Schiffe um, die auf einem Fluss gehen, der Nil heißt. Und auf selbigem Fluss gehen sie 2 Tage bis Roxete. Und hier zahlen sie wieder Zoll. Und nun lädt man sie von neuem auf Kamele und bringt sie in einer Tagesreise nach Alexandria. Nach besagter Stadt Alexandria kommen die Venezianer und Genueser Galeeren, die selbige Gewürze holen, und der Großsultan bekommt von den Gewürzen, wie man berechnet, 6 mal 100.000 Cruzados Zoll.
Ehrfurcht und Staunen sind mit Händen zu greifen. Die Chronik der Reise Vasco da Gamas beschreibt die enormen Mühen und exorbitanten Kosten, die der portugiesische Seefahrer und seine Männer auf sich nahmen, um im Namen ihres Königs Manuel I. auf dem Seeweg aus Indien Gewürze nach Europa zu transportieren. Was sein Begehr sei, ließ ihn 1498 der Samorin von Calicut fragen, der Herrscher der südindischen Hafenstadt. Und überliefert ist Dagamas berühmte Antwort:
Wir sind auf der Suche nach Christen und Gewürzen.
Den Glauben verbreiten und Handel treiben waren damals die beiden Hauptmotive europäischer Entdeckungsreisender. Nie wieder wurde dies klarer auf eine Formel gebracht. Und der portugiesische Seefahrer traf auf offene Ohren. Der Samorin ließ ihm ausrichten:
Vasco da Gama, Edelmann eures Hauses, ist nach meinem Lande gekommen, worüber ich mich gefreut habe. In meinem Lande gibt es viel Zimt und viele Gewürznelken und Ingwer und Pfeffer und viele Edelsteine. Und was ich von dem Deinigen will, ist Gold und Silber und Korallen und Scharlach.
Gibst du mir, so gebe ich dir. Die fundamentalen Grundsätze des Kapitalismus funktionierten auf Anhieb.
Im Anfang war das Gewürz.
So beginnt Stefan Zweig seine Magellan-Biografie. Die Jagd nach dem schwarzen Gold der Antike, nach Pfeffer und seinen exotischen Konsorten sei so wegweisend für die Entwicklung der Welt wie das Evangelium des Johannes. Das wirkt fast wie Blasphemie und trifft auch den Kern der europäischen Abenteurerexpeditionen von Marco Polo bis Kolumbus.
Vernehmt, was für eine Sorte Wein die meisten Leute in Katai trinken. Sie bereiten ein Getränk zu aus Reis, fügen auserlesene Gewürze bei und behandeln es derart, dass es köstlicher schmeckt als jeder Wein.
Marco Polo staunte schon Ende des 13. Jahrhunderts auf seinen Reisen nach Asien über die Ingredienzien, mit denen man dort Speisen verfeinerte. Gewürzsäcke wurden mit Gold aufgewogen. Marco Polo etablierte neue Handelsrouten, zuerst auf dem Land, später über das Meer, die die orientalischen Monopole von Alexandria und Konstantinopel aufbrachen. Seine Heimatstadt Venedig und er selbst wurden dadurch steinreich. Immer schneller verbreitete sich das Wissen um die Herkunft von Pfeffer, Zimt, Nelken, Muskat und anderen exotischen Gewürzen. Die Portugiesen nahmen die sagenhaften Gewürzinseln in Besitz, den Archipel der Molukken, die heute zu Indonesien gehören. Kolumbus machte sich auf, um eine einfachere Handelsroute nach Indien zu finden und landete in Amerika. Magellan umschiffte Südamerika und schlug sich bis zu den Philippinen durch. Sie alle waren Abenteurer, die für Krone und den eigenen Geldbeutel mitmischen wollten im großen Geschäft mit den exotischen Waren.
Mögen von 5 Schiffen, die Expedition Magellans beweist dieses Rechenexempel, 4 mit ihrer Ladung zugrunde gehen. Mögen 200 Menschen von 265 nicht wiederkehren. So haben zwar Matrosen und Kapitäne ihr Leben verloren, der Händler hat aber bei diesem Spiel noch immer gewonnen.
Stefan Zweig in seiner literarischen Biografie Ferdinand Magellans.
Kehrt nur ein noch so kleines Schiff von den 5, gut mit Gewürz beladen, nach 3 Jahren zurück. So macht die Ladung mit reichlichem Profit den Verlust wett. Denn ein einziger Sack mit Pfeffer gilt im 15. Jahrhundert mehr als ein Menschenleben.
Tatsächlich erreichte nur eines von 5 Schiffen Magellans am 6. September 1522 den spanischen Heimathafen. Als die Victoria mit nicht einmal 2 Dutzend Seeleuten in San Lucas de Barrameda einlief, war sie zwar ein Wrack, aber beladen mit 520 Zentnern feinster Gewürze. Deren Verkauf deckte nicht nur die Investitionen und Kosten für alle Schiffe der 3-jährigen Weltumsegelung, sondern, wie Stefan Zweig schreibt,
die 520 Quintals Gewürze, welche die Victoria von den Molukken heimgebracht, ergeben einen blanken Gewinn von etwa 500 Golddukaten über die Kosten. Die eine Schiffsladung hat voll den Verlust der 4 anderen Schiffe entschädigt. Eine Rechnung freilich, in welcher der Verlust von 200 Menschenleben mit 0 eingesetzt ist.
Eine frische Ingwerwurzel an einem roten Faden an die Haustür gehängt, vertrieb in China böse Geister. Ja, gegenseitige Treue gelobte man sich, indem man gemeinsam Lorbeerblätter in ein brennendes Feuer warf. Lorbeer hatte früher im Altertum und bei den Griechen eine spirituelle Bedeutung in großem Umfang.
Georg Schulz ist ein Sammler. Kaum ein anderer kennt sich so gut aus in der Gewürzgeschichte wie er. Kurioses über Kanelpuper, Seltsames über Zimtzicken, Unbekanntes über Muskatnüsse, das interessiert ihn seit über 50 Jahren. Und Georg Schulz ist passionierter Geschichtenerzähler. Der Kaufmann und Eigentümer der Hamburger Gewürzmühle in dritter Generation ist erst seit kurzem aus dem Betrieb ausgeschieden. Safran aus Iran, finnischer Kümmel, vietnamesischer Pfeffer. Dafür lebt der 82-Jährige und für die Anekdoten zwischen den Paletten und Polypropylensäcken. Großgewachsen ist er mit wachem Blick, schütterem Haar und gehörig viel Humor, um die Absonderlichkeiten des Gewürzhandels den Schnottküken, den Grünschnäbeln, näher zu bringen.
Und dann gibt es auch solche Sprüche so zur Hochzeit und so. Thymian hat die Braut während der Trauung dann im Schuh gehabt und dann leise gesagt, ich tret auf Thymian, kick du mi keine andere an. Wenn Hexen auf der Folterbank ohnmächtig wurden, beräucherte man sie mit Oregano, um sie vom Teufel zu lösen.
Feiner Zimtstaub liegt in der Nase, während braune Stangen aus Sri Lanka gerade zu Pulver verwandelt werden. Aber das kann Schulz nicht davon abhalten zu erzählen. Und sein Vorrat an Dönekes Anekdoten ist schier unerschöpflich. Mehrere Bücher hat er bereits geschrieben. Hamburgs Scharfmacher hat man ihn genannt. Der Sandtorkai in der Hamburger Speicherstadt. Draußen am Eingang hängt ein Plakat mit einer roten Chili-Comic-Figur. Spicy steht in großen schwarzen Buchstaben darauf. Hier befindet sich das einzige Gewürzmuseum der Welt. Schiffssignale aus dem angrenzenden Hafen wehen herüber. Ein fünfstöckiges Lagerhaus, gemauert mit den für Hamburg typischen roten Backsteinen. Im Treppenhaus mit den knarrenden Holzstufen riecht es bereits nach Curry, Pfeffer und Ingwer. In der Nase beginnt es zu kribbeln. Im zweiten Stock eine schwere Eisentür. Dahinter wartet Hamburgs schärfste Eintrittskarte.
Ja, eine Tüte Pfeffer. Hamburgs schärfste Eintrittskarte. Jeder Besucher, der erwachsen ist und den Eintritt bezahlt, der bekommt bei uns ein Tütchen Pfeffer. Und Kinder kriegen Gummibärchen.
Viola Fierk ist die Geschäftsführerin von Spicys Gewürzmuseum.
Wir befinden uns hier in der Hamburger Speicherstadt, in einem etwa 125 Jahre alten Speicher. Hier sind früher natürlich Gewürze gelagert worden, heute nicht mehr, weil es viel zu aufwendig wäre. Hier hat man früher eben über Winden praktisch die Ware hochziehen müssen, hier drin per Hand dann eben bewegen müssen. Oder eben von der Wasserseite, hinter uns ist ja ein Fleet, mit so kleinen Schuten ist die Ware angeliefert worden und dann eben auch über Winden hier hochgezogen worden.
Der Boden des ehemaligen Lagerraums ist mit dunklen abgenutzten Holzdielen ausgelegt. Unter der Decke hängen schwere Eisenträger. Alles originalgetreu aus den 1880er Jahren, als die Speicherstadt gebaut wurde. Die Besucher sollen einen Eindruck davon bekommen, wie ein Gewürzspeicher von innen einst ausgesehen hat. Denn heute lagern hier keine Gewürze mehr.
Wir haben etwa 900 Exponate hier in der Ausstellung, die so ein bisschen die Geschichte vom Anbau bis zum Fertigprodukt erzählen. Das können alte Pfeffermühlen sein, es können alte Abpackungen sein. Es sind teilweise Gewürzbehältnisse, die eben schon historisch sind. Wir haben aber auch eine ganze Menge alter Gewürzdosen und natürlich ganz viele große Maschinen, mit denen früher Gewürze bearbeitet worden sind, die heute nicht mehr benutzt werden dürfen, weil sie eben aus Holz waren und splittern könnten. Das ist verboten. Nach der Gesetzgebung. Jeder Jutesack, der hier steht, ist ein Museumsstück, denn auch heute darf in Jute nicht mehr verladen werden. Jute könnte fusseln. Heute gibt es nur noch Polypropylen oder Kartons oder halt beides.
50 große Gewürzsäcke aus Jute stehen in dem alten Speicher und alle sind bis oben hin gefüllt. Mit Basilikum, Kardamom, Majoran, Pfeffer, Dill, Koriander, Estragon und Lorbeer. Besucher fassen vorsichtig hinein, zerreiben eine Prise der Gewürze oder Kräuter zwischen zwei Fingern und riechen daran. Erwachsene ebenso wie Kinder.
Das ist der Salbei. Ganz weich. Hier, der riecht stärker. Estragon. Das sind so Blätter. Das riecht lecker. Der Lorbeer.
Einem kleinen Jungen macht es Spaß, in den großen Gewürzsäcken zu wühlen. In diesem Museum darf man alles anfassen. Fühlen, riechen, schmecken ist hier kein Problem, sondern erwünscht.
So ein bisschen auch so ein sinnliches Erlebnis. Man darf dann auch dran reiben und dran riechen natürlich. Also wir sagen immer, unser Museum ist so ein bisschen, um es im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen.
Es gibt eine Menge Devotionalien des Gewürzhandels zu bestaunen. Ein türkisches Handsieb, ein Importbehälter für Vanille aus Madagaskar und ein Tante-Emma-Laden mit lauter Gewürzgläsern und Tiegeln. Daneben Gewürzwagen und Maschinen zur Herstellung von Gewürzmischungen.
Es gibt natürlich tausende von Gewürzmischungen, aber Einzelgewürze gibt es etwa 50. Die bekannteste Gewürzmischung ist sicherlich Curry. Ein Curry ist eine Mischung, die keine feststehende Rezeptur hat. Es können 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 verschiedene Gewürze drin sein und immer in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Deshalb schmeckt jedes Currypulver anders. Curry ist mit Abstand eins der gesundesten Gewürze, ist zustande gekommen durch die Engländer ursprünglich. Die sind ja während der Kolonialzeit in Indien gewesen, haben dort diese Curry-Gerichte, die mit dieser Gewürzmischung nichts zu tun haben, kennengelernt. Das heißt, in Indien ist ein Curry ein Gericht bestehend je nach Region aus Reis, Gemüse, Fleisch und eben ganz wichtig aus ganz vielen einzelnen Gewürzen. Und es ist heute noch in Indien Tradition, dass diese Rezepte, wie eben mit diesen einzelnen Gewürzen, die Curries verfeinert werden, nur von den Großmüttern an die Enkeltöchter weitergegeben werden dürfen und sonst eigentlich so ein Geheimnis sind und das Haus nicht verlassen dürfen.
Hinter einem Glas in einer Vitrine, eine der schärfsten Chilischoten der Welt, die Bhut Jolokia aus Indien. Schuld an der Schärfe ist das Capsaicin. Die chemische Verbindung wirkt auf die Nervenenden, die den Wärmereiz aufnehmen. Würzig und scharf, spicy. Heute ist eine Schulklasse zu Gast im Gewürzmuseum. Eine Mitarbeiterin erklärt, was es mit der Chilischote auf sich hat.
Wir haben dort hinten einen Schnuppertisch, nennen wir das. Ja, und da sind eben auch Gewürze dabei, die ich nicht unbedingt anfassen würde, weil die sehr scharf sind. Wir haben zwei verschiedene Chilisorten. Unsere Chilis da, die heißen Bird Eye. Die wir da haben, die sind so klein und sehen ganz niedlich und harmlos aus. Und wenn ihr die anfasst und denkt, oh Gott, die sind harmlos und schaufelt euch da eine ganze Handvoll rein. Meistens machen das nämlich Jungs so Mutproben, wenn so hübsche Mädchen da sind. Ja, und was passiert mit diesen männlichen Wesen? Am Ende liegen sie bei mir im Arm und heulen, was das Zeug hält, weil die nämlich doch schärfer sind, als sie abkönnen. Was bedeutet 100.000 Scoville? Das bedeutet, man braucht die 100.000-fache Menge Wasser, um einen Tropfen davon zu neutralisieren.
Wow.
Ja. Deswegen sage ich lieber, die Chilis nicht anpassen, selbst wenn die nur in den Fingern sind und man sich anschließend in die Augen geht, brennt es immer noch wie Hölle. Was auch alle wissen, wenn man wirklich zu viel Chilis gegessen hat, hilft kein Wasser, Cola oder Bier, sondern Joghurt, Eiern, sowas, Milch, Sahneprodukte, Eis, was weiß ich. Irgendwas, wo Milch drin ist, hilft dann, den Schmerz wieder zu nehmen. Der Körper reagiert nämlich. Ja, wenn man zu scharf isst, empfindet der Körper das wie ein Schmerz. Plötzlich wird einem ganz heiß, man fängt an zu schwitzen, es wird rot im Gesicht, die Augen tränen, die Nase läuft, aus dem Mund kommt alles raus. Der Körper macht das, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Und der Körper kann sogar auch ein eigenes Schmerzmittel produzieren. Und dieses Schmerzmittel ist dann voll mit körpereigenen Opiaten sozusagen, so Endorphine kommen dann ins Blut, die einen sogar regelrecht high machen können. Man spricht da auch vom Chili-High.
Die Maya und Azteken hätten Chilis auch als Aphrodisiakum verwendet, erzählt die Gewürzpädagogin. Frei nach dem Motto, viel Schärfe macht scharf. In den USA werde tatsächlich eine Chili gezüchtet, die aufgrund des Aussehens der Schoten Penis Pepper genannt werde. In prüderen Gegenden bezeichne man sie dezent als Peter Pepper. Die Schüler sind begeistert.
Die Muskatnuss ist, sagen wir mal, eine sexuell anregende Droge. Aber bei den französischen Hexen galt die Muskatnuss als Zaubermittel. Sie empfahlen liebeshungrigen Mädchen, bohre in die Muskatnuss Löcher und trage sie dann einige Tage unter der Achselhöhle, oder an der Scham. Zerstoße die Nuss und gebe sie in einem Getränk deinem Liebsten, er wird dich lieben müssen. So einen Ratschlag machte sich auch Sibylle von Neitschütz, die Mätresse des Bruders von August dem Starken von Sachsen. Sie wandelte das Hexenrezept allerdings um eine pikante Variante ab. Sie verschluckte die Muskatnuss, schied sie wieder aus. Das wiederholte sie zweimal. Danach zerrieb sie die Nuss zu Pulver und gab sie ihrem Geliebten in Wein aufgelöst zu trinken. Der Chronist berichtet, dass dieses Liebesmittel die gewünschte Wirkung zeigte. Der Prinz wurde der Neidschütz hörig. Aber vermutlich nicht aufgrund der Muskatnuss.
Der Handel mit Gewürzen sei das zweitälteste Gewerbe der Welt, sagt Viola Vierk. Mittelgroß, sportlich, schlank, mittellange blonde Haare. Die quirlige 52-Jährige spricht selbstbewusst und mit wenigen Gesten. Ihre Nase habe sich an die vielen Gerüche gewöhnt. Aromatisch, mal süßlich, mal bitter herb. Den Duft, der hier durch das Museum ziehe, nehme sie nicht mehr wahr, erklärt Viola Vierk lächelnd. Schon im Mittelalter wurden Kräuter und Gewürze als Heilmittel genutzt. Mittels chemischer Analysen kann man heute die Wirkkräfte nachweisen. Viele Gewürze hätten einen wohltuenden Einfluss auf die Seele, unterstützten das allgemeine Wohlbefinden und würden helfen, Abwehrkräfte zu mobilisieren. Davon ist Museumsleiterin Vierk überzeugt.
Alle Gewürze haben positive Wirkungen. Dieser Spruch, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, ist natürlich wahr. Im Mittelalter sind Gewürze ja in erster Linie als Aphrodisiaka und als Heilmittel benutzt worden und gar nicht als Gewürz. Das kam ja erst so nach und nach. Sie können mit Gewürzen sehr viel für Ihre Gesundheit tun. Es gibt ganz viele Beispiele. Ingwer ist schon fast ein Allheilmittel. Egal, ob nun zum Vorbeugen von Erkältungskrankheiten oder zum Heilen von Erkältungskrankheiten, bei Kreislaufschwäche, bei Immunschwäche, bei Reiseübelkeit. Also Ingwer hilft eigentlich gegen alles. Ja? Kurkuma ist eins der ältesten Heilmittel der Welt, noch älter als Zimt bekannt. Seit über 8000 Jahren weiß man, dass sich zum Beispiel Tiere, die sich verletzt haben, ganz bewusst Kurkuma-Pflanzen gesucht haben und die gefressen haben, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Kurkuma wird bei uns wieder, muss man sagen, eingesetzt bei Darmbeschwerden und Darmkrankheiten oder auch zur Vorbeugung. Es soll sogar bei regelmäßiger Einnahme vor Darmkrebs schützen. Kardamom, die arabische Art, den Mokka zu trinken nach dem Essen. Warum? Weil Kardamom ganz stark verdauungsfördernd ist und somit jedes Essen sofort bekömmlicher macht. Zimt ist bei uns in Deutschland offiziell seit Jahren zugelassen als Heilmittel, weil es den Magen kräftig stärkt und beruhigt und weil es mit großem Erfolg beim Diabetes Typ 2 eingesetzt wird. Koriander ist zugelassen bei uns in Deutschland als Heilmittel, auch weil es sehr gut für den Magen ist. Dann Nelken. Nelkenöl, der wunderschöne Geschmack beim Zahnarzt. Viele, viele Zahnärzte behandeln heute noch mit Nelkenöl, weil Nelken ganz stark antiseptisch und schmerzstillend sind. Und wenn man mal keine Zahnschmerztablette hat, aber Schmerzen, dann sollte man wirklich auf eine Nelke beißen. Schmeckt scheußlich, aber immer noch besser als Schmerzen zu haben, denn die betäuben richtig. Also die haben richtig so eine betäubende, schmerzstillende Wirkung. Pfeffer, Pfeffermilch getrunken, zum Beispiel bei Erkältungskrankheiten mit Honig zusammen, hilft wunderbar. Ja? Also es gibt wirklich für jedes Leiden eigentlich ein Kraut.
Pfeffer und Co., die Wiege des hanseatischen Gewürzhandels, stand in der berühmten Hamburger Deichstraße in unmittelbarer Hafennähe. Dort schlug das Herz der reichen Hamburger Pfeffersäcke. Vom Duft der Gewürze ist nichts mehr übrig geblieben. 10 Firmen gab es einst, heute keine einzige. Aber das Motto der Hamburger Kaufleute gilt immer noch. Besser eine Hand voll Handel als ein Wagen voll Armut. Heute ist Hamburg der drittgrößte Umschlagplatz für Gewürze in der Welt.
Es werden hier jährlich etwa 80.000 Tons Gewürze umgeschlagen. Ändert aber leider auch nichts daran, dass wir so würzfaul sind, denn über 60% gehen im Export auch wieder raus. Also wenn wir jetzt mal darauf hinaus wollen, wer mit dem Gewürzhandel, mit dem kommerziellen hier in Deutschland begonnen hat, dann waren es die süddeutschen Fugger. Also die waren die Ersten, die vor etwa 500 Jahren so den kommerziellen Gewürzhandel begonnen haben. Die ersten Eigenimporte von Hamburger Kaufleuten, also per Schiff, sind erst vor etwa 200 bis 250 Jahren durchgeführt worden.
In Indien glaubt man, dass der intensive Geruch des Ingwers die gefährlichen Tiger vertreibt. Ein Hamburger Quartiersmann glaubte ebenfalls dran, und soll gesagt haben, wir lagern seit ungefähr 100 Jahren Ingwer für die Importeure ein. Zuerst in der Speicherstadt, jetzt auf Paletten in Lagerhallen. Und niemals hat uns irgendwie ein Tiger bedroht. Also das funktioniert.
Ein schwer zu beschreibender Duft nach Spezereien, nach Gewürzwaren aus aller Welt liegt in der Luft. Beim Betreten der Lagerhalle im Hamburger Hafen, hoch wie eine Kathedrale und bis unters Dach mit Regalen vollgestellt, vermischen sich exotische Gerüche. Hier, nur wenige Kilometer von der historischen Deichstraße entfernt, schlägt heute das moderne Herz des Gewürzvertriebs. Das kühle Ambiente in dem Zweckbau und der starke Duft der Waren wollen nicht so recht zueinander passen. Beides jedoch gehört für Michael Bruns zum Alltagsgeschäft.
Wir sind in einem Lagerraum mit einem Regalsystem, das 5 Meter hoch und jeweils zweifach tief ist. Da drin stehen die Paletten. Viele sagen ja, wonach riecht es denn hier? Dann sage ich immer, ja, das kann Kerbel sein, das kann Kümmel sein, das kann schwarzer Pfeffer sein, das kann Ingwer sein. Also hier riecht so vieles. Es ist, ich finde, ein sehr angenehmer Geruch. Also es gibt auch Leute, die sagen, das ist grausig, aber ich finde das so ein sehr angenehmer Geruch. Also zum Beispiel weißer Sarawak-Pfeffer aus Malaysia. Der hat ein Label und zwar vom Malaysian Pepper Board. Also das ist sozusagen die Organisation in Malaysia, die den Export von Pfeffer überwacht und auch die Qualität sicherstellt. Und deshalb darf der Exporteur dieses Siegel an diesen Pfeffer tun. Der Jute sagt, der ist so ungefähr 2 Monate gereist. Und dann ist er sicherlich über mehrere Häfen hier nach Hamburg gekommen. Das also, da ist Lorbeerlaub drin, Laurel Leaves, 4 bis 7 Zentimeter. Und hier ist Origanum drin. Das sind Orangenschalen. Ich glaube, die kommen aus China.
Michael Bruns ist einer der angesehensten Lageristen im Hamburger Hafen. Der große Mann mit dem trockenen Humor empfängt in seinem mit norddeutscher Nüchternheit ausgestatteten Kontor. Hamburgensien an der Wand, Sitzecke großer Schreibtisch. Bruns ist Kaufmann der alten Schule. Kühler Rechner und gleichermaßen überzeugt von der Ware, mit der seine Firma seit Jahrzehnten zu tun hat. Gewürze aus aller Welt. Dabei hat sich an der Gewichtung im Spezereienhandel seit Vasco da Gamas Zeiten wenig geändert.
Die Fugger haben ja auch selber Seeschiffe losgeschickt. Wenn dann sowohl in Venedig auf dem Landweg Pfeffer ankam, aber die Fugger erfolgreich waren und von 10 Seeschiffen 7 zurückkamen, dann war das für den Pfefferpreis nicht günstig. Also dann ging er nach unten. Aber gebraucht wurde das immer. Und deshalb glaube ich, dass wir auch noch in 300 Jahren von Pfeffer reden werden und wir auch Pfeffer brauchen werden. Also da wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Da wird es Moden geben, aber solange die Menschen Fleisch und Käse essen, werden sie auch Pfeffer brauchen.
Wo wächst er denn? Als Vespasianus 9 bis 79 nach Christi von Hofe verbannt wurde, fragte er einen Kammerherrn um Rat, was er tun und wohin er sich wenden solle. Geh hin, wo der Pfeffer wächst, fuhr ihn der Höfling hochnäsig an und wies ihm die Tür. Nachdem Vespasianus Kaiser geworden war, erschien der Kammerherr zitternd und zagend, um ihn unter Tränen um Verzeihung zu bitten. Vespasianus hörte sich das Gezeter eine Zeit lang an, dann kehrte er dem Jämmerling den Rücken. Freund, spar deine Worte, jetzt kannst du dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Zu jener Zeit wusste man noch nicht, wo er wächst.
Pfeffer ist mit Sicherheit das Hauptprodukt. Eigentlich, es wird auch mehr als 2/3 sein, also Pfeffer ist als andere sagt man auch Nebengewürze. Also es gibt Leute, die spezialisiert sind auf Nebengewürze, aber das Gewürz, das für den Pfefferhandel bestimmt ist, also für den Gewürzhandel bestimmt ist, immer der Pfeffer.
Die Jagd nach dem schwarzen Gold ist also immer noch das Herzstück des Gewürzhandels. Allerdings sind die Ursprungsländer nicht mehr dieselben wie vor 500 Jahren.
Das ist sehr unterschiedlich. Es hat sich sehr verlagert. Früher war es Indien, Indonesien. Das sind immer noch Anbauländer. Aber heute steht bei Pfeffer Brasilien und Vietnam im Vordergrund.
Das hängt auch damit zusammen, dass in Indien die Qualitäten sehr gut sind, aber auch für den Weltmarkt sehr teuer und Indien auch selber einen hohen eigenen Bedarf hat. Aber viele andere Gewürze, Knoblauch, Paprika, Chili, da kommt sehr, sehr viel aus China.
Draußen fahren schwere LKW vor, beladen mit Containern, die sie vom nahegelegenen Containerterminal des Hafens abgeholt haben.
Wir holen den Container vom Terminal ab, entladen den Container, palettieren die Ware und nehmen Bemusterungen vor. Unter Umständen wird die Qualität noch irgendwie geprüft und verbessert. Dann irgendwann wird die Ware zum freien Verkehr abgefertigt, das heißt verzollt, und dann an die Kunden, entweder hier ab Lager oder frei Haus, ausgeliefert.
Neben der Lagerung der Gewürze müssen sich Bruns und seine Mitarbeiter vor allem um eines kümmern. Nach der langen Schiffsreise muss die Handelsware auf ihre Qualität geprüft werden.
Muss ich vorstellen, in Brasilien wird die Ware bei sehr hohen Temperaturen geerntet, getrocknet und dann verpackt. Dann kommt sie in einen Seekontainer, kommt aus einem nordbrasilianischen Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit, wird dann über den Atlantik transportiert und kommt dann hier oben in der sogenannten Nordrange an. Und wenn der nicht super getrocknet worden ist, dann kann es leicht passieren, dass bei diesen Temperaturdifferenzen das zu Kondensationswasseraustritt kommt und wir dann Wasserschäden haben oder gar Schimmelschäden.
Auf mehreren tausend Quadratmetern lagert bei Michael Bruns die ganze Bandbreite exotischer Gewürze.
In erster Linie ist es natürlich der Pfeffer und da ist es der schwarze Pfeffer, das ist das Hauptgewürz. Dann gibt es aber alle möglichen von Nebengewürzen bis hin zu Heilkräutern. Also wir haben Zimt, Cassia oder Kardamom, wir haben Sternanis, wir haben Ingwer, wir haben Muskatnüsse, Muskatnussblüte und dann die ganze Breite von Heilkräutern, Saaten, die man in der Gewürz- oder aber in der Lebensmittelindustrie braucht oder bis hinein in die Phytopharmaka-Industrie.
Tausende zentnerschwere Jute- und Polygewebesäcke stehen in den Lagerhallen von Michael Bruns. Reihen mannshoher Kartons mit englischsprachigen Stickern, aufgeklebt vor Monaten irgendwo in Indonesien, Ecuador und Madagaskar. Gelegentlich kurft ein Gabelstapler vorbei. Meist jedoch herrscht die Ruhe einer tropischen Mittagssiesta. Bruns drückt den Probestecher in einen Sack. Pfefferkörner rieseln heraus. Der Lorbeer raschelt wie Laub, der weinrote Sternanis ist hart wie Holz und wirkt so unverwüstlich wie die Döschen mit Chili, Zimt und Gartenkräutern, die bei uns jahrelang in den Küchen ein dekoratives Dasein fristen.
Die Haltbarmachung geschieht ja durch Trocknung. Gewürze sind ja im Grunde getrocknete Pflanzenteile. Wenn die nicht richtig trocknen, dann treten die Probleme auf. Aber wenn sie gut getrocknet haben, dann kommt die Ware in der Regel hier auch in einem guten Zustand an. Und wenn wir sie dann auch trocken, klimastabil und dunkel lagern, dann ist sie sehr lange haltbar. Solange das Gewürz nicht gebrochen oder vermahlen wird, bleibt das ätherische Öl im hohen Maße in dem Produkt drin.
Damit das so ist, kommt bei Bruns auch Technik zum Einsatz. Gewürze, ein Naturprodukt, das nach monatelanger Reise im Prinzip bei uns im rohen Zustand ankommt, unterliegen strengen Hygienevorschriften in Deutschland.
Alle pflanzlichen Produkte haben ja eine gewisse Keimzahl. Das ist für uns als Menschen völlig unbedeutend, weil wir selber ja mit Keimen gut umgehen können in der Regel. Aber wenn jetzt in die Fleischwarenindustrie Pfeffer dazugegeben wird und der hat eine relativ hohe Belastung durch Keime, dann ist die Haltbarkeit des Produktes geringer. Das heißt wirklich bitte nicht, dass das gefährlich ist. Also Sie können ohne weiteres einen frisch importierten Pfeffer, den Sie aus Vietnam oder Brasilien oder Indien kriegen, ohne Bedenken auf Ihr Spiegelei tun. Aber für uns als Menschen ist es eine andere Situation als für die Herstellung von Fertigprodukten. Das ist der Grund, warum man zu Entkeimungen geht. Und natürlich sicherzustellen auch, dass keine pathogenen Keime drin sind, wie Salmonellen oder E. coli.
Und dann wird es doch noch laut. In einer Lagerhalle steht eine Maschine, die entfernt an eine gewaltige Klimaanlage erinnert. Hier werden Gewürze getrocknet und entkeimt. Millionen Pfefferkörner hüpfen über ein Rüttelsieb, das von einem riesigen Föhn mit heißem Dampf bepustet wird, erklärt Michael Bruns.
Das ist ein Trockner, wo die mit heißem Dampf bestrahlte Ware wieder heruntergetrocknet wird.
Pfeffer.
Der Dampf ist 100 Grad heiß und dadurch werden die Keime abgetötet und danach wird der Pfeffer wieder getrocknet, weil er natürlich nicht mit Wasserdampf verladen werden darf, sondern muss wieder getrocknet werden. Und danach haben wir eine Keimzahl, die wir garantieren, die sehr, sehr niedrig ist. Es gilt auch für andere Gewürze, ja. Aber wir sind spezialisiert auf Pfeffer, Koriander, Piment und Saaten.
Pfeffer ist eben nicht nur scharf. Pfeffer hat auch eine durchaus wunderbar fruchtige Note. Das kann eben auch mal ins leicht Süßliche gehen. Er kann auch was sehr Herbes mitbringen. Zitronige Frische, also auf einmal sind wir wieder mehr so auch in diesem Bereich säuerlich mit drin. Unser Telly-Cherry-Pfeffer zum Beispiel, das ist ja einer, wie der Name schon sagt, der Kirsche steckt da ja mit drin, also der wird spätreif geerntet. Der hat ganz viel Frucht, der hat ganz viel Aroma neben der wunderbaren Schärfe, die er hat. Und ich finde, der ist für sich eigentlich auch schon ein Gedicht, wirklich.
Katharina Wilk ist die Chefin der Manufaktur 1001 Gewürze. Sie hat sich auf die Fahne geschrieben, den Muff aus deutschen Küchen zu treiben. Will mit eigenwilligen Gewürzkreationen weg vom Einerlei zwischen Paprika rosenscharf und Steakpfeffer bunt.
Das ist unser Lemon and Herb, das heißt, wir haben eben grünen Pfeffer mit drin, Minze ist mit dabei, Zitronenschale, Rosmarin, Thymian und australische Zitronenmyrte, die ein echter Nasenschmeichler ist.
Die kleine Gewürzmanufaktur im Hamburger Arbeiterstadtteil Barmbek liegt versteckt in einem Hinterhof. Die Firma will der innovative Motor einer Branche sein, in der wenige Industriebetriebe 90% des deutschen Gewürzmarktes mit den immer gleichen Massenprodukten beherrschen. Hier entstehen ungewöhnliche Gewürzmischungen, die sich in keinem Supermarkt finden. Coconut Island Spice, Oriental Coffee Salt, Fish on Fire, Creole Lime Spice. In einem 30 Quadratmeter großen Produktionsraum stehen die Mühlen, in denen die Rohgewürze gemahlen und kombiniert werden. Hier werden Ideen entwickelt, welche Aromen sich so kombinieren lassen, dass sie einen interessanten Geschmack hervorrufen. Wilk holt ein Döschen Sweet Red Chili aus dem Regal.
Dahinter verbirgt sich ein sehr schönes Würzsalz für unsere Linie Speicher und Konsorten. Das ist eine Dachmarke für Waren aus der Speicherstadt Hamburg. Und die Rezeptur ist dann natürlich hier an einem sicheren Ort verstaut. Und unser Produktionsleiter und seine Mitarbeiter wissen, wo sie sie finden. Und dann legen sie los.
Bärlauch, Haselnuss, Sprinkles, marokkanisches Honiggewürz, Schokodolci. Wer sich bei 1001 umschaut, dem schwirrt der Kopf. Und er fragt sich, wer sich das alles ausdenkt.
Die Nase im Unternehmen ist meine Mama. Sie hat damit begonnen. Also sie hat ein Faible für Gewürze und sie hat vor rund 15 Jahren damit angefangen, Kochbücher zu schreiben, sehr erfolgreich. Und hat im Zuge dieser Kochbücher die ersten Mischungen selbst entwickelt. Und die sind eben eingeschlagen wie eine Bombe. Und so hat sich dann alles Weitere ergeben.
Gewürzmischungen zu kreieren erfordert Zeit, Geduld und profunde Grundkenntnisse, die Katharina Wilk von ihrer Mutter lernte.
Für jemanden, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt und er sieht, dass wir die Einzelgewürze auch roh probieren, der schüttelt sich erstmal und das auch zu Recht, weil es ist nicht immer ein Genuss. Also ein scharfes Chili oder auch einen bissigen Pfeffer einfach mal so drauf rumzukauen, ist nicht immer eine Freude. Aber so lernt man die kennen und man muss wirklich zweimal, dreimal, viermal hinschmecken. Was ist das für ein Typ und ist das jetzt eigentlich nur Schärfe oder kommt auch ein herber Unterton? Hat der nicht auch was Schokoladiges? Und der nächste Schritt ist eigentlich, womit möchte ich das kombinieren, womit harmoniert? Möchte ich eine fruchtige Orangenschale mit ranbringen, könnte dann eine dunkle, tiefe Bourbon-Vanille das Ganze noch abrunden und dann muss man es auch sofort ausprobieren.
Anders denken, Neues schaffen, Dinge entdecken. Wer sich im Lager von 1001 umschaut, hat tatsächlich das Gefühl, in einer orientalischen Wundertüte zu stöbern. Katharina Wilk sucht zwischen den vielen kleinen Kisten.
Ja, nehmen Sie mal einen Zug. Das ist irre, oder? Auch einer unserer Exoten hier, Wattleseed, das ist Akaziensamen aus Australien. Wattleseed hat von sich aus was Schokoladiges, was Nussiges. Es erinnert auch ein bisschen an gerösteten Kaffee. Tatsächlich haben früher die Ureinwohner Australiens wohl auch eine Art Muckefuck daraus gebrüht. Dafür wäre er heute zu kostbar. Aber für uns ist er einfach eine tolle Zutat. Wir setzen ihn teilweise in Dessertmischung ein. Da wird er dann kombiniert unter anderem mit Kakaobohnen und Johannisbeere und für schokoladige Desserts die Mischung dann. Aber auch bei unseren Rotweingewürzen fand er Einsatz, weil er eben bestimmte Noten eines Tempranillo oder Rioja wunderbar zitiert.
Dass Besucher beim Begriff Weingewürz erstmal die Augenbrauen hochziehen, ist Wilk schon gewohnt. Gewürze ins Weinglas schütten? Katharina Wilk lacht.
Wir lernten vor vielen Jahren einen Hamburger Weinhändler kennen, einen echten Weinmenschen, der einfach interessiert und neugierig war und sagte, okay, ihr macht viel Produktentwicklung, würdet ihr euch auch zutrauen, auf die jeweilige Rebsorte hin das passende Gewürz zu kreieren? Das Ziel sollte eben sein, dass das gekochte, gewürzte Essen nicht nur perfekt mit dem dazugereichten Wein harmoniert, sondern dass das Ganze wirklich miteinander anfängt zu spielen und sich zu verbinden und sich im Aroma noch zu steigern. Es war eine Doktorarbeit. Wir haben also jedes Wochenende eine Rebsorte, sehr viel Wein getrunken, sehr viel dazu gekocht, sehr viel probiert, sehr viel Aspirin zu uns genommen. Aber letzten Endes ist es uns gelungen, dass wir dann wirklich die optimalen Genusspartner kreiert haben. Und so gibt es mittlerweile 14 verschiedene Weingewürze.
Die exotischen Spezereien, das hat Wilk festgestellt, haben den Sprung geschafft von einer Zutat beim Kochen zu einer im Leben. Seit kurzem gibt es nun sogar Gewürzseminare. Allen Moden, allen Entwicklungen, allen Veränderungen zum Trotz. Eines scheint noch immer ein unerschütterliches Gesetz. Die Königin der Gewürze war, ist und bleibt Safran. Quartiersmann Michael Bruns, der seine Warenbestände in Tonnen misst, bekommt, wie er sagt, alle Jubeljahre mal ein Kilo davon ins Lager und schließt es gleich eigenhändig in seinen Tresor. Denn ein Kilo Safran kostet im Handel zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und auch Katharina Wilk geht mit den orange-roten Blütenfäden der Krokusart, die vor allem in Südspanien und im Iran angebaut wird, um, als seien sie aus Edelmetall.
So, jetzt haben wir ihn hier. Und Safran ist eine Diva. Und Safran, nichts kommt dem gleich. Nichts kann man irgendwie vergleichen. Wer einmal sich den Duft verinnerlicht hat, der wird ihn nie vergessen. Der bringt eigentlich alles mit. Der hat eine herbe Note, der hat was blumig, florales, der hat Honig mit drin. Da tut sich eine ganze Welt auf eigentlich.
Safran wird gewonnen aus dem Crocus sativus. Doch während in Mitteleuropa die Gartenkrokusse im Frühling blühen, entfaltet die Safranpflanze erst im Herbst ihre Blüten. Ungefähr 2 Wochen pro Jahr ist Erntezeit. Dann sitzen die Arbeiter an langen Tischen und ziehen aus der Blüte die winzigen roten Stempel, Fädchen für Fädchen, die dann getrocknet werden. Nur sie ergeben den hocharomatischen, bitterscharfen Safran. Huhn, Meeresfrüchte und Risotto werden damit gewürzt. Safran gibt ihnen eine gelbliche Farbe. Ein Pflücker erntet am Tag etwa 80 Gramm. Für ein Kilo braucht man ca. 150.000 Krokusblüten.
Und ich finde eben dieser Duft, der jetzt hier in den Raum kommt, das ist wirklich, ich kenne kein Gewürz, was dem gleichkommt. Natürlich bei Klassikern wie Bouillabaisse und so weiter. Aber auch so die kleinen Alltagsgerichte können durch Safran einfach wirklich enorm aufgewertet werden.
Bereits die Römer hatten ihre Speisen mit Pfeffer gewürzt. Doch erst mit dem christlichen Mittelalter begann ein neues, welthistorisch bedeutsames Kapitel des Gewürzes. Die begüterten Stände im Mittelalter zeichneten sich durch eine eigentümliche Schwäche für stark gewürzte Speisen aus. Je vornehmer der Haushalt, umso größer der Verbrauch an Gewürzen.
1 Pfund Kolumbinepulver, 1/2 Pfund gemahlener Zimt, 2 Pfund Zucker, 1 Unze Safran, 1/4 Pfund Gewürznelken und Malagueta-Pfeffer, 1/8 Pfund Pfeffer, 1/8 Pfund Galgantwurzel, 1/8 Pfund Muskat, 1/8 Pfund Lorbeer.
Heißt es in einem spätmittelalterlichen Haushaltsbuch, als Rezept für ein Gastmahl mit 40 Teilnehmern. Bei festlichen Anlässen wurden diese Mengen noch einmal beträchtlich erhöht. An kultivierten Tafeln wurden sie auf einem goldenen oder silbernen Tablett, der Gewürzplatte, während des Essens oder im Anschluss daran herumgereicht. Und Gewürze wurden auch getrunken. Die Weine des Mittelalters waren ähnlich wie die des klassischen Altertums mehr Gewürzlaugen als edle Rebensäfte. Erklärt wird der Gewürzappetit des Mittelalters mit den damaligen unzureichenden Konservierungstechniken für Lebensmittel. Der Pfeffer, so heißt es, sei zusammen mit dem Salz Hauptkonservierungsmittel gewesen. Vor allem, um das Fleisch des geschlachteten Viehs essbar zu erhalten. Reichlich verwendet, überdeckte der Pfeffer den schlechten Beigeschmack und regte gleichzeitig die Produktion von Verdauungssäften an. Mit der Entdeckung des Seeweges nach Indien änderten sich die Verhältnisse. Die Gewürze wurden preiswerter.
Aber auch der Geschmackssinn Europas wurde durch die fremden Gewürze sensibilisiert.
Genau genommen hat New York nicht den richtigen Namen. Man nennt es doch den Big Apple. Eigentlich müsste es heißen Big Nutmeg. Nutmeg, die große Muskatnuss. Die ganzen Molukken-Muskatinseln wurden beherrscht von den Holländern. Grausam beherrscht. Nur die Engländer verteidigten diese Insel ran. Die Holländer kamen nicht ran. Bis die Holländer zur Vernunft kamen, so will ich mal sagen, und haben gesagt, pass mal auf, gib uns die Insel ran. Dafür kriegt ihr da oben in Nordamerika so eine Insel, da sagen die Indianer Manhattan zu. Der Vertrag von Breda, da wurde es alles dokumentiert. Und dann hatten die Holländer das absolute Monopol auf Muskat und die Engländer hatten da diese felsige Insel, Manhattan. Das hätte man wissen sollen, was.
Ausgehend von Italien wandten sich die Küchen nach der Würzorgie der vergangenen Jahrhunderte wieder dem ursprünglichen Geschmack der Speise zu, den es durch präzise dosierten Gebrauch der Geschmacksverstärker zu betonen und nicht totzuschlagen galt, schreibt der Publizist und Historiker Wolfgang Schiefelbusch.
Als es nichts Nennenswertes im 18. Jahrhundert zu entdecken und zu erobern gibt, verlieren die Gewürze ihre Anziehungskraft. Der Verbrauch geht zurück, Gewürze verlieren ihre Position als wichtigste Warengruppe im Welthandel. Und der europäische Geschmack findet an scharf gewürzten Speisen keinen Gefallen mehr. Die europäische Küche mäßigt ihren Gewürzverbrauch.
In den 1870er Jahren kamen die Marken Maggi und Knorr mit Suppenwürzen auf den Markt und später auch mit fertigen Trockensuppen, die nur noch mit heißem Wasser gemischt werden mussten. Würzen wurde immer preiswerter und verlor dem Beigeschmack ein Luxus zu sein, den sich nur die Reichen leisten konnten.
Es gab zu Anfang zwei Chilisoßen. Einmal Tabasco, dann noch eine andere. Und der Inhaber von Tabasco, wenn der irgendwo ins Restaurant ging und da waren zwei Sorten Chilisoßen auf dem Tisch, hat er immer die Flaschen der Konkurrenz genommen, hat die ganz fest gewürgt, sodass die Kunden, wenn sie Chilisoße brauchten, mussten sie seine nehmen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wünschgesatz. Sie wissen ja, egal wo Sie leben, wohnen oder kochen, ich komme zu Ihnen. Heute bin ich in Bramsche bei Osnabrück und Herr Büker hat sich etwas gewünscht, wo ich schon lange drauf gewartet habe. Wir werden nämlich heute zusammen Borsch kochen. Also ein osteuropäischer Eintopf, der sehr schmackhaft sein kann. Und wie schmackhaft er ist, das werden wir Ihnen heute zeigen. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, wo Herr Büker lebt.
Wie sieht es in deutschen Kochtöpfen aus? Wie wird hier gewürzt? Und sind Sterneköche genauso gewürzfaul wie der bundesdeutsche Durchschnitt? Dafür interessiert sich Rainer Sass, Fernsehkoch, Rezeptentwickler und Versicherungskaufmann. Eine Institution, nominiert für Goldene Kamera und Grimme-Preis. Einer, der mit Tim Melzer, Johann Lafer, Sarah Wiener und Ralf Zacherl im Fernsehen 5-Gänge-Menüs in 60 Minuten zubereiten kann.
Der Deutsche nimmt eigentlich das, was er kennt. Und keiner zeigt ihm so richtig, was man alles noch machen kann in Sachen Gewürzen. Und da Essen und Trinken bei uns sowieso nicht so eine große Rolle spielt, kommen Gewürze ganz, ganz, ganz zum Schluss. Deshalb machen wir Salz, Pfeffer, Muskat und vielleicht nochmal ein Currypulver. Dann ist auch Schluss. Das liegt an unserer Tradition. Andere Sachen sind uns lieber, da beschäftigen wir uns mit lieber und die sind uns auch wichtiger. Essen und Trinken kommt bei uns in der Kultur, da können wir nichts für, relativ spät dran. Deshalb essen wir nicht unbedingt schlecht, aber wir essen sehr bequem.
Das Kochen hat er sich autodidaktisch beigebracht, das Verkaufen von Versicherungspolicen hat er gelernt. Kochen macht mir Spaß, aber von den Versicherungen lebe ich, sagt der 60-Jährige so energisch, dass keine Zweifel aufkommen. Hospitanzen bei Deutschlands Sterneköchen Eckart Witzigmann und Hans-Peter Wodatz verfeinerten seine Geschmacksnerven. Bei Sass gibt es kein Shishi, keine Selbstdarstellung am Fernsehherd. Stattdessen eine lautstarke, ungezwungene Art zu moderieren. Die einen finden das toll, die anderen halten ihn für einen Proll. Ein Image, das er gerne pflegt und herausstellt. Eine Quasselstrippe, polternd und bodenständig. Marke norddeutsches Urgestein, auch wenn es um das Würzen geht.
Ganz wichtig ist zum Beispiel, das ist ein Tipp, Gewürze müssen immer dunkel verpackt sein. Also nie in Glasigfolie verpackte Gewürze kaufen. Die verlieren einmal an den ätherischen Öle durch Licht und die Farbe durch Licht. Und dann haben sie nach 3 Wochen gar nicht mehr das Gewürz, das sie eigentlich brauchen. Also auch aufpassen beim Einkaufen. Der Pfeffer besteht aus ätherischen Ölen. Und wenn ich das anmühle und mühle, ich habe hier so eine, hören Sie mal eben. Und mühle, dann habe ich immer die Körner, die Pfefferkörner angemahlen. Und die bleiben hier drin. Und dann ist der Duft vom Pfeffer wo drin? In der Pfeffermühle und nicht auf dem Essen. Deshalb gibt es nur eins, für 19 Euro kaufen, ein Mörser. Und immer Mörser, Pfeffer frisch mörsern, wenn ich ihn brauche. Brauche ich also für einen Steak, für ein Kotelett, für einen Leberkäse ein bisschen Pfeffer hier rein. Dreimal drehen, riechen Sie mal. Boah, das ist doch der Hammer, oder? Lieber mal einen Mörser benutzen und da mal was anderes auch drin mörsen, das Spaß macht. Das ist Umgang mit Gewürzen. Und aufpassen, Ablaufdatum, wenn es abgelaufen ist, sich davon trennen, auf Wiedersehen. Sonst kriegen Sie nie den Gewürzkick.
Der Vater Kellner, die Mutter Kauffrau, der mittlere von 5 Söhnen. Sass, ein 1000-Sasser mit Schürze. Seit fast 30 Jahren geht er im NDR und im ZDF auf Sendung. Ob Senfeier, Lamm, Schweinekoteletts, Eintopf, Kalbsfilet, Lachs, Grünkohl oder Involtini, wenn der 1,90 Meter große und nicht gerade untersetzte Sass zum Kochlöffel greift, ist er nicht zu übersehen und zu überhören. Was gehört für ihn als Standardgewürz in jede Küche?
Also Pimente Esplanade kommt aus dem Dorf Esplanade in Frankreich, ist ein gemahlener Chili ohne Kerne. Dann normaler schwarzer Pfeffer, dann gehört ein Kreuzkümmel dazu. Das ist so ein ganz klein bisschen vorderer Orient, das macht Spaß. Das ist eine Mischung, die mal ganz, ganz anders schmeckt. Das schmeckt zum Beispiel, ich sag mal, zu Blumenkohl, zu Kohlrabi, zu Wurzeln, auf die Leber streuen und so. Das muss man machen. Dann gibt es Ras El Hanout. Das ist ein Gewürz aus mindestens 13 Komponenten. Das man normal im orientalischen Raum für einen Guskus nimmt oder auch für Fleisch nimmt. Dann gehört meines Erachtens dazu ein Sternanis. Dieser kleine weihnachtliche Hauch, der passt auch woanders rein. Braten Sie mal ein Kalbskotelett oder ein Kalbsragout und legen so einen halben Sternanis damit rein. Das ist wunderschön. Und wenn Sie noch wollen und Lust haben, einen guten Safran.
Zu Hause in seiner eigenen Küche habe er 20 Gewürze, darunter mehrere Pfeffersorten. Billige Gewürze seien oft nicht mehr als Schund, sagt Sass. Eine gute Currymischung müsse mindestens 5 Euro pro 100 Gramm kosten. Fertiggewürzsoßen Marke Aldi, Lidl, Netto sind ihm ein Graus. Denn Ingwer, Chili, Zimt, Kreuzkümmel, Vanille, Koriander und Safran seien der Himmel auf Erden. Na denn mal. Guten Appetit.
Also Gewürze sind schon ein Zaubermittel. Sie können aus einem nicht schmeckenden Stück Fleisch oder Gemüse wirklich die absolut kulinarische Welt schaffen, wenn Sie wollen. Und machen Sie es und haben Sie Mut. Also es ist kein Shishi, das gehört dazu. Da geht es nämlich schon wieder los. Es muss nicht Shishi sein, es ist einfach schön. Und das ist Zauber, kulinarischer, oraler Orgasmus.
Der Duft der weiten Welt. Gewürzhandel gestern und heute. Feature von Michael Marek und Sven Weniger. Es sprachen Wolfgang Pregler, Torben Kessler, Hans-Jörg Krumpholz und Viktor Tremmel. Technik André Buscharep. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2014.